Schön, dass wir als Gemeindefamilie zusammen sein können und schön, dass auch Jesus hier ist. Und deswegen feiern wir den Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In unserer Predigt heute Morgen geht es um eine Audienz. Ein blinder Bettler vor den Toren Jerichos hört, dass Jesus vorbeigeht und er bittet um eine Audienz und die bekommt er auch. So ähnlich ist es heute Morgen auch. Jesus ist hier und er gibt uns eine Audienz. Er ist in unserer Mitte. Wir dürfen mit ihm reden. Wir dürfen unsere Bitten, unsere Wünsche an ihn richten. Und er ist für uns da. Das finde ich wirklich eine tolle Sache, eine tolle Vorstellung, wenn man sich vorstellt, Jesus ist hier und wir dürfen ihm begegnen. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit diesem Gedanken. Wenn ihr eine Audienz hättet bei Jesus, was würdet ihr ihn bitten? Was wäre euer Wunsch? Oder vielleicht habt ihr ja in der vergangenen Woche eine Audienz bei Jesus gehabt. Vielleicht habt ihr eine besondere Begegnung gehabt oder ein besonderes Erlebnis, wo ihr gesagt habt, wow, da ist mir Jesus wirklich nahe gekommen und ich habe ihn persönlich erlebt. Das soll jetzt keine rhetorische Frage sein, sondern es ist eine echte Frage. Und ich lade euch ein, ich sehe schon verängstigte Gesichter, ich lade euch ein, aufzustehen, euch umzudrehen zu der Person, die hinter euch sitzt, weil die Person, die neben euch sitzt, die kennt ihr wahrscheinlich sehr gut, deswegen sitzt ihr nebeneinander, und euch erstmal zu begrüßen, herzlich zu begrüßen, guten Morgen zu sagen und dann, wenn ihr möchtet, auch zu sagen, was wünscht ihr euch von dieser Audienz mit Jesus. Also ich lade euch ein, einfach aufstehen, dreht euch um, begrüßt euch ganz herzlich, macht nochmal einen Riesenlärm hier und wenn ihr wollt, sprecht über diese Frage.
Wieder sehen können, so lautet das Predigtthema für heute. Und es geht darin um zwei Gebete, die jeweils nur ein Satz lang sind, die aber viel bewegt haben. Und ich denke, die auch heute in unserem Leben viel bewegen können. Wir finden sie im Predigttext von heute in Lukas Kapitel 18, ganz am Ende. Da heißt es: Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Er hörte, wie eine große Menschenmenge vorüberzog und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Jesus von Nazareth kommt vorbei, erklärte man ihm. Da rief er: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Die Leute, die vor Jesus hergingen, fuhren ihn an, er solle stille sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Jesus blieb stehen und ließ ihn zu sich holen. Als der Blinde vor ihm stand, fragte ihn Jesus: Was möchtest du von mir? Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus zu ihm: Du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Er folgte Jesus nach und lobte und pries Gott. Und auch die ganze Volksmenge, die seine Heilung miterlebt hatte, gab Gott die Ehre. Soweit der Predigttext. Eine eindrucksvolle Geschichte. Nun, was geschieht hier? Also Jesus kommt in die Nähe von Jericho und er ist dort mit einer großen Menschenmenge unterwegs, inmitten einer Menschenmenge. Möglicherweise sind sie alle zusammen auf dem Weg nach Jerusalem zum Passafest. Und auf dem Weg kommen sie an einem Blinden vorbei, der am Straßenrand bettelte, um sein tägliches Brot irgendwie zusammenzukriegen. Ein alltägliches Bild vermute ich. Ich habe ja mein freiwilliges soziales Jahr in Mali in Westafrika gemacht. Und wenn man dort mit dem Auto unterwegs war und an einer Straßenkreuzung halten musste, weil die Ampel auf Rot war, dann hatte man natürlich die Fensterscheibe unten, weil es heiß war und wir hatten so ein altes Auto, das hatte keine Klimaanlage. Und dann kamen immer die Leute auf einen zu, immer. Kamen einige Leute mit ausgestreckten Händen auf einen zugelaufen und haben mit Gesten und ausgestreckten Händen die Bitte um eine milde Gabe geäußert. Die Hände ausgestreckt zum Mund geführt und auch ohne Worte wusste man, was sie wollten. Das waren Männer oder Frauen, die das Augenlicht verloren hatten oder ein Bein oder ein Arm verloren hatten, die angelaufen oder angehumpelt kamen und die Hände ausstreckten. Stell dir vor, wenn du hier nach Flensung fährst, vorne an der Ampelkreuzung, wenn du stehst, jedes Mal, wenn du dort stehst, werden viele Leute auf dich zukommen mit ausgestreckten Händen. Genauso wird es damals gewesen sein, in Jericho, einer großen Stadt. Dieser Blinde wird nicht der Einzige gewesen sein, dem diese große Menschenmenge begegnet ist. Und die Karawane der Pilger zieht vorbei. Doch dieser Blinde, von dem unsere Passage erzählt, der hört sie und der fragt die Umstehenden und versucht zu erfahren, was es denn mit diesem Menschenauflauf auf sich habe. Und sie erzählen ihm, Jesus ist hier. Von ihm musste der Blinde irgendwo schon mal gehört haben. Denn als er hört, dass Jesus da ist, dass Jesus nah ist, da beginnt er zu rufen. Und er ruft nicht leise. Das Wort, das hier gebraucht wird, zeigt, er gebraucht seine Stimme mit großer Lautstärke. Das Wort, er rief, das wird an anderen Stellen im Neuen Testament gebraucht von Menschen, die in großer Not sind. Zum Beispiel von Jesus am Kreuz, der ruft. So schreien aber auch andere Menschen in großer Krankheitsnot. Zum Beispiel ein Vater, der nur einen Sohn hat, der sehr krank ist und der zu Jesus läuft und sich an ihn wendet und sagt und ruft, Jesus, schau bitte mal her. Das heißt, dass er hier ruft, das ist ein flehendes Schreien in tiefer Not. Was ruft er? Jesus, Sohn Davids, ist eine Bezeichnung für den Messias Israels, für den, der verheißen war im Alten Testament, für den, der mit Macht und Kraft kommen sollte, für den, der Freiheit und Hilfe bringen sollte. An ihn wendet er sich, ihn erkennt er in diesem Jesus und er ruft, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Hilf mir, nimm dich meiner Bedürfnisse an, meiner Notlage, bitte. Nicht, weil ich dich dafür bezahlen könnte. Nicht, weil ich sagen könnte, hilf mir und dann helfe ich dir auch. Und ich tue dir irgendwas Gutes. Nein, der Blinde hat nichts, was er geben kann. Er wendet sich an Jesus und appelliert einfach an sein Mitleid. An sein Mitleiden. Hab Erbarmen. Das hebräische Wort für Erbarmen, das hängt mit dem Begriff für Eingeweide zusammen, für Inneres in uns. Und macht deutlich, der Erbarmen hat mit einem Menschen in Not, den geht das innerlich ganz tief an. Der ist innerlich davon berührt, von dem Elend des anderen. Auch das deutsche Wort Erbarmen ist interessant. Es kommt von dem althochdeutschen Abarmen und bedeutet so viel wie weg vom Armsein. Das heißt doch, jemand, der Erbarmen hat, ist innerlich tief berührt über die Not des anderen und setzt sich in Bewegung, um diesen Menschen weg von seiner Armut zu führen, herauszuholen aus seinem Elend. Das ist Erbarmen. Und Erbarmen, das ist eine Spezialität Gottes. Da heißt es im Psalm 103, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Über die, die sich vertrauensvoll an ihn wenden und klammern. einem Lied heißt es sinngemäß, kein Klagen mehr an Jesu Brust. Und das stimmt, wenn ich es auf die Zukunft beziehe. In Gottes neuer Welt wird es kein Klagen mehr geben, denn da ist alles Leid überwunden. Und wer sich an Jesus klammert, der ist dahin auf den Weg. Das tut gut. Aber hier in dieser Zeit, da sehe ich das anders. Ich denke, es ist möglich zu klagen. Und ich denke, es gibt einen Unterschied zwischen Jammern und Klagen. Meine Oma, die hat immer gesagt, also mit Jammern ist keinem geholfen. Und damit hat sie auch recht. Also beim Jammern, da bleibe ich bei mir selbst und da drehe ich mich um mich selbst und immer wieder dieselbe Runde des Selbstmitleids. Das geht anderen manchmal auf die Nerven und mich selbst bringt es eigentlich auch nicht weiter. Mit Klagen ist das was anderes. Beim Klagen habe ich eine Adresse, wo ich meinen ganzen Frust, wo ich mein Unverständnis, mein Leiden und mein Herz ausschütten kann. Vor Gott dürfen wir klagen. Es gibt nicht umsonst die Klagepsalmen, die uns genau darin anleiten. Und beim Klagen, da können wir uns an das Erbarmen Gottes wenden. Da baue ich nicht auf irgendwie eine Gegenleistung, dass ich doch Gott auch was dafür bezahlen kann, wenn er mir hilft. Nein, ich baue auf sein Herz, auf sein Mitleiden mit mir. Genau das macht der Blinde. Was macht der Rest? Nun, die vorne gehen bei der Menschenmenge, die drücken aufs Schärfste ihren Unwillen darüber aus, dass sich der Blinde so an Jesus wendet. Es stört. Er stört. Und sie gehen ihn hart an, sagt der Bibeltext, mit einem Ziel, er soll schweigen. Ist also nicht so ein nettes, du könntest vielleicht ein bisschen ruhiger sein oder ein wenig leiser rufen, weil mir tut das in den Ohren weh. Sondern mit aller Strenge sagen sie ihm, wir warnen dich, du hast auf der Stelle aufzuschreien. Du bist auf der Stelle mucksmäuschenstill, sonst setzt's was. Sie sind sehr scharf. Hier heißt es, sie fuhren ihn an, still zu sein. Dieses Wort kommt sonst vor, wenn Jesus Dämonen austreibt und ihn zu schweigen gebietet. Also so, wie Jesus sonst scharf mit den finsteren Mächten umgeht, genauso scharf gehen diese Menschen mit diesem Blinden um. Eigentlich ein starkes Stück. Da sind sie mit Jesus unterwegs und möglicherweise lehrte Jesus, während er mit ihnen ging. Beim Spazierengehen kann man Dinge toll erklären und sie waren am Zuhören und sind nun ärgerlich, unterbrochen zu werden. In Vers 37 haben sie noch gesagt, Jesus ist hier. Aber zwei Verse später sagen sie, aber dich, lieber Blinder, wollen wir nicht dabei haben. Du störst hier. Doch er schrie nur umso lauter. Doch er schrie nur umso lauter. Das Wort ändert sich hier. Im Deutschen kommt das auch ein bisschen raus, nicht ganz so stark wie im Griechischen. Wir hatten am Anfang, er rief, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarm mit mir. Und jetzt heißt es, er schrie. Rufen, das ist ein normaler Satz in lauter Lautstärke ausgesprochen. Aber schreien, das ist manchmal auch einfach nur ein Schrei. Ein lauter Ausdruck starker Emotionen. Soll ich mal vormachen? Vielleicht lieber nicht. Denn was hier steht, bedeutet, er schrie laut und lauter, ohne aufzuhören. Und seine Ausdauer ist ein Zeichen seines Glaubens, seines Vertrauens, dass dieser Jesus Christus ihm helfen kann. Und von diesem Blinden will ich lernen. Will ich lernen zu beten, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Und ich will von ihm lernen, mich nicht abhalten zu lassen, zu Jesus zu kommen. Mich kann vieles abhalten, vielleicht äußere Stimmen, wo mir Leute sagen, wend dich doch nicht an Jesus, der kann dir jetzt auch nicht helfen. Es lohnt sich nicht, sind die äußeren Stimmen. Es können auch innere Stimmen sein. Vielleicht eine innere Stimme, die mir sagt, also damit kannst du Gott doch nicht belästigen. Damit musst du alleine klarkommen. Das hast du dir auch selber eingebrockt, jetzt musst du die Suppe auch alleine auslöffeln. Gott wird dir dabei nicht helfen. Oder nur die Harten kommen in den Garten, da musst du alleine durch. Ich denke an diesen Blinden und ich mache mir bewusst, doch ich darf. Doch ich darf zu Jesus kommen, auch wenn ich mir eine Suppe selber eingebrockt habe. Und auch wenn andere vielleicht sagen, da muss ich alleine durch. Nein, ich darf zu Jesus kommen. Auch mit den alltäglichen Kleinigkeiten meines Lebens, wie der Suche nach einem Parkplatz, darf ich zu Jesus kommen und mich an ihn wenden. Ich darf auch dabei zu ihm rufen. Was bewegt dich gerade? Ich mache dir Mut. Rufe es laut zu Jesus. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Herr, ich wende mich an dein Mitgefühl, an dein Herz. Du siehst, wie ich an und in dieser Situation leide. Bitte erbarm dich über mich. Danke. Das ist das erste Gebet, das wir hieraus mitnehmen können. Wie geht's weiter? Nun, Jesus entscheidet sich, ihm zuzuhören. Jesus bleibt stehen. Jesus lässt sich aufhalten durch die Bitte des Blinden. Und er bleibt nicht nur stehen, sondern er gibt einen Befehl. Er ordnet offiziell an, dass dieser Blinde zu ihm geführt wird. Das ist interessant. Der Befehl geht nicht an den Blinden, steh doch mal auf und komm mal zu mir, sondern Jesus gibt diesen Befehl an die Umstehenden, dass sie ihn bringen und zu Jesus führen sollen. Das heißt doch, Jesus macht die, die den Blinden vorher abgewiesen haben, zu denen, die zu diesem Blinden gehen und die Einladung von Jesus zu ihm tragen, dass er vor ihn treten darf. Und sie bringen ihm nicht nur die Einladung, sondern weil er blind ist, führen sie ihn dann auch zu Jesus hin. Mensch, Jesus kann die Menschen verändern. Er macht Menschen von Abweisern zu Einladern. Und als der Blinde dann vor ihm steht, fragt Jesus, was soll ich für dich tun? Was willst du von mir? Was möchtest du von mir? Wenn Jesus dich das fragen würde, was würdest du ihm sagen? Für den Blinden ganz klar, ich möchte wieder sehen können. Ja, ich möchte wieder sehen können. So ist die wahrscheinliche Übersetzung. Vermutlich konnte er einmal sehen und hat das Augenlicht verloren. Vielleicht durch eine Krankheit oder durch einen Unfall, wir wissen es nicht. Seine Bitte ist, Herr, ich möchte wieder sehen können. Geht dir das auch so? Ich meine eher im übertragenen Sinne. Vielleicht im Nebel des Alltags. Da ist so viel zu tun. Ich komme aus der Elternzeit, wie Achim eben gesagt hatte. Da war viel Wäsche zu waschen, viel Windeln zu wechseln. Da hat man unruhige Nächte und müde Tage. Oh, jetzt auch noch, genau, geht noch weiter. Ich weiß nicht, was dein Nebel des Alltags ist. Vielleicht mischen sich sorgenvolle und traurige Gedanken dazu. Und du bist einfach froh, den Tag geschafft zu haben. Und hast keine freie Rille für irgendwas anderes. In so einem Nebel des Alltags wird alles vielleicht diffus. Da können Fragen aufkommen, gibt es Gott wirklich? Ist er der wahre Gott? Was ist eigentlich wahr, was ist Wirklichkeit? Und vielleicht das Gefühl, ich spüre diesen Gott nicht mehr. So wie der Psalmbeter aus Psalm 13, der kannte den Nebel des Alltags. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen, etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Was ist dein Nebel des Alltags? Da können wir beten und uns dieses Gebet zu eigen machen. Herr, ich möchte dich wieder sehen können. Herr, ich möchte dich wieder sehen können. Und ein zweites, früher. Früher, da war es mir ein Anliegen, dass meine Nachbarn zu Jesus finden oder meine Arbeitskollegen oder Freunde. Früher, da war ich dafür engagiert, aber und da hat es mein Herz erfüllt, aber heute berührt mich das gar nicht mehr so. Irgendwie habe ich mit meinem Leben schon so viel Last und keine freie Rille mehr für andere. Der Blick für den anderen fällt mir schwerer als früher, als ich noch ganz jung war vielleicht. Mein Herz ist irgendwie nicht mehr so erfüllt davon und für sie, obwohl ich es mir anders wünsche. Ich wünsche es mir anders, aber es ist nicht so. Irgendwie ist da nicht mehr so viel. Auch da können wir uns das Gebet hier zu eigen machen. Herr, ich möchte den anderen wieder sehen können. Herr, ich wünsche mir, dass deine Retterliebe in mir durchbricht und dass sie mich neu bewegt. Und das immer wieder zu Jesus zu rufen. Oder das dritte, Brett vorm Kopf. Direkt vor unserem Predigttext spricht Jesus mit seinen Jüngern. Er kündigt ihnen schon zum dritten Mal an, dass er leiden wird, dass er sterben wird, dass er auferstehen wird. Sie hören ganz klar die Worte. Aber dann heißt es da, Vers 34, die Jünger begriffen von all dem nichts. Der Sinn dieser Worte war ihnen verborgen. Sie verstanden nicht, was damit gemeint war. Dreimal hat er es ihnen schon gesagt. Und hier ist dreimal beschrieben, dass sie ein Brett vorm Kopf haben. Und vielleicht kennst du das auch. Da liest du sein Wort, die Bibel, oder hörst eine Predigt. Da bist du vielleicht im Hauskreis dabei und ihr sprecht über einen Text. Aber die Brücke zu deinem Alltag und zu deinem Leben, die scheint wie versperrt, abgebrochen wie die Brücke von Genua. Und irgendwie kommt nichts rüber. Und auch da können wir beten. Herr, ich möchte dein Wort für mein Leben wieder sehen können. Herr, ich wünsche mir, dass geistliche Wahrheiten mein Herz und Denken ganz neu füllen. Das sind einmal drei Möglichkeiten, wie wir dieses zweite Gebet anwenden können. Ganz praktisch für unser Leben. Was möchtest du von mir? Hatte Jesus gefragt. Herr, antwortete er, ich möchte sehen können. Und da sagt Jesus zu ihm, du sollst sehen können. Dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Die Songhai sind eine Volksgruppe, die in Westafrika wohnt, in Teilen Malis, im Niger, in Burkina Faso. Sie haben verschiedene Sprachen. Eine Sprache von ihnen heißt Zarma. Und das Neue Testament ist in diese Sprache übersetzt. Und dieser Bibeltext, dieser letzte Satz, der Mann konnte wieder sehen, der ist auf Zarma so ausgedrückt. Ungefähr so. Er, Jesus, machte ihm Augen. Er machte ihm Augen. In der Sprache Zarma gilt, ein blinder Mensch ist einer, der keine Augen hat. Ein sehender Mensch heißt Augenbesitzer. Und das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut, das in dieses Gebet mit aufzunehmen. Jesus zu bitten, Jesus, bitte mach mir Augen. Bitte lass mich Augen besitzen, die dich sehen und die die Menschen um mich herum sehen und die dein Wort für mein Leben sehen. Und wie antwortet Jesus? Du sollst sehen können. Ein Wort von Jesus genügt. Sehe wieder. Dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Glauben, das heißt Vertrauen. Und der Blinde hat sich vertrauensvoll an Jesus gewandt. Und diese vertrauensvolle Hinwendung zu Jesus hatte einfach Folgen. Er konnte wieder sehen. Jesus hat ihm das geschenkt. Er hatte wirklich Vertrauen. Während die übrige Volksmenge einfach sagte, das ist Jesus aus der Stadt Nazareth, hatte dieser Blinde ihn angesprochen mit Jesus, Sohn Davids. Schon als Blinder hatte er mehr gesehen und vertraut. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Wende dich vertrauensvoll an diesen Jesus, den Sohn Davids. Mit diesen beiden Gebeten, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir und Herr, ich möchte wieder sehen können. Angewandt auf deine Situation. Ganz kleiner Ausblick zum Schluss. Was folgt? Der Blinde sieht und vom Sehenden wird er zum Nachfolger. Er bleibt bei Jesus dran. Er ist mit ihm unterwegs und wir lesen, dabei lobt er Gott. Auch das ist eine bleibende Haltung und Handlung. Er lobt Gott mit seinem Leben. Das finde ich ein klasse Lebensprogramm. Jesus folgen und Gott loben. Das soll mein Leben sein. Gott loben heißt, ihm zu danken mit meinem Leben. Und es ist genau das, was wir uns beim Klausurtag der Gemeindeleitung als erstes Ziel vor Augen geschrieben haben. Das gemeinsame Ziel, Gott mit unserem Leben zu ehren, vereint uns. So haben wir es formuliert. Vereint uns auch als Menschen verschiedener Generationen. Das ist unser Wunsch. Was kann das bewirken? Was hat das bei dem Blinden bewirkt? Er hat angefangen, Gott zu loben. Und das Umfeld folgt seinem Beispiel und gibt Gott Ehre. Ich glaube, das kann auch bei uns geschehen, wo wir als Gemeinde, wo wir uns gemeinsam dem Erbarmen Gottes zuwenden und wo wir uns gemeinsam von Jesus Augen schenken lassen, wo er uns sehend macht und wo wir anfangen, ihn zu loben mit unserem Leben, da kann auch unser Umfeld mit Lobpreis Gottes erfüllt werden. Da kann auch unser Umfeld anfangen, ebenfalls Gott Ehre zu bringen. Und so gewinnt unser Sehendwerden, missionarische Strahlkraft für unsere Orte. Amen. Und diesen Wunsch, den können wir nun ausdrücken im Lied, Herr, öffne du mir die Augen. Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er öffne euch die Augen des Herzens, damit ihr erkennt, was für eine Hoffnung Gott euch gegeben hat, als er euch berief, was für ein reiches und wunderbares Erbe er für die bereithält, die zu seinem heiligen Volk gehören, und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. So segne euch Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist und gebe euch seinen Frieden. Amen. In diesem Sinne, eine gute Woche und bis bald.